ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Buongiorno, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer ganz besonders italienischen Version von ESC Update. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, ist sie auch vraiment français aujourd'hui. Drei Songs auf Italienisch, drei Songs zumindest zum Teil auf Französisch und zwischendrin geht es noch ein wenig um Freiheit und Kuchen. Es sind also die ganz großen Themen auch heute wieder in der ARD Audiothek. Alle zwei Wochen reden wir mit euch über den ESC und ein großes Stück vom Kuchen bekommt auch immer Thomas Mohr. Hallo.
Buongiorno, there was a cake to bake. Gut, dass wir beim ESC auch diese sinnlichen Genüsse befriedigen können.
Ja, aber heute ist der Kuchen ein Poison Cake, also besser nie allzu viel davon essen. Aber dazu später mehr. Alle 37 Titel für den ESC in Basel stehen fest. Frankreich war der letzte, der rausgekommen ist. Und da ich ja weiß, dass euch alle im Prinzip nur eine einzige Frage interessiert, klären wir die jetzt gleich am Anfang. Wir sind ja ein Service-Podcast. Thomas, wer gewinnt?
Das ist ja eine mega gemeine Frage.
Du hast jetzt 57 Minuten Zeit für die Beantwortung.
Nee, ich wollte gerade fragen, habe ich 3 Sekunden, 30 Sekunden oder 30 Minuten für die Antwort?
Ja, komm, hau raus. Na los, 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 los. Wer gewinnt?
Das ist nicht sonderlich originell. Ja, ich sag mal, Österreich gewinnt. Die einzigen Zweifel, die ich noch an Österreich habe, die hatten wir auch in der vergangenen Woche aufgeworfen, als wir Caro und Miguel von Too Many Tabs hier hatten. Wenn die Leute das als Kopie von, mehrheitlich als Kopie von Nemo empfinden, dann hat er nicht so große Chancen, der JJ. Aber ich soll mich ja festlegen, ich lege mich mal auf Österreich fest.
Ich sag, Schweden gewinnt. Gut, haben wir das geklärt.
Das habe ich mir gedacht. Oh, und eins noch, ich wünsche mir, dass wir beide falsch liegen.
Wenn ihr noch ein paar mehr Details möchtet zu Österreich und Schweden, dann hört gerne nochmal in unsere vergangene Podcast-Folge rein. Zu anderen tollen Songs, dann bleibt gerne dran. Wir sprechen nämlich über 8 Titel heute und auch ein bisschen über einen 9. Es ist ja noch was passiert in Malta, Thomas. Wir haben schon mal über Malta gesprochen, aber der Song unterscheidet sich in der endgültigen Version ja doch, ich sag mal, entscheidend von der Variante, über die wir hier vor einem guten Monat gesprochen haben. Was ist denn los in Malta, Thomas?
Ja, ach, wie schön, dass ich mich dazu noch äußern kann. Das lag mir auch so am Herzen. Ja, die Diskussion ist, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern allen bekannt, aber es geht halt darum, um Kant, ja. Es geht um den Songtitel Kant. Auf Maltesisch sollte das sowas heißen wie Gesang, aber eigentlich ist es natürlich absichtlich missverständlich formuliert, dass man das mit einem Schimpfwort aus dem englischen Sprachgebrauch verwechseln kann. Und das hat vielen noch aufgestoßen. Also auch die BBC hat sich beschwert. Ich persönlich war auch empört. Ich finde das infantil. Ja. Das erinnert mich so an Witze aus der 4. Klasse, wo man so ein versautes Wort in die Klasse reinruft und alle lachen, aber es führt zu nichts. Und genauso ist es denn jetzt auch. Ja. Sie haben das Wort einfach weggelassen, komplett weggelassen und der Song ist ja genauso. Das zeigt ja nur, wie überflüssig diese sinnlose Provokation war. Insofern hat das alles ein gutes Ende genommen, meines Erachtens.
Es könnte aber auch sein, dass diese sinnlose Provokation, wie du es nennst, das Einzige ist, was Malta vielleicht ins Finale gebracht hätte dieses Jahr. Ich bin da sehr gespannt. Ich bin mir sicher, dass das ganze Publikum trotzdem den früheren Songtitel schreien wird. Die BBC hat übrigens immer noch nicht bestätigt, dass es wirklich die BBC war, die sich da beschwert hat. Aber es gibt tatsächlich ja Regularien und das Wort Kant ist tatsächlich eines von 2 ganz, ganz schlimmen Wörtern in Großbritannien, die vor 21 Uhr, ich habe das nachgelesen, gar nicht und nach 21 Uhr auch nur mit sehr guter Begründung gesagt werden dürfen. Das andere fängt, glaube ich, mit M an. Dann hören wir doch mal rein, wie dieses Lied aus Malta jetzt klingt, wenn man einfach ein Wort weglässt. Ja, hast recht. Ist fast genauso wie vorher. Naja.
Geht nichts verloren.
Wir starten unsere Reise durch Europa mal in Frankreich. Hab's gesagt, das letzte Land, das dieses Jahr seinen ESC-Song enthüllt hat, vor 2 Wochen. Und zwar in der Halbzeitpause eines Rugby-Spiels im Stade de France, also in Frankreichs Nationalstadion, vor ungefähr, naja, 80.000 Leuten, kann man ja mal machen. Du hast es sicher gesehen, wie Luanda auf ihrem Podest stand und den Titel Maman gesungen hat. War das besser als Tom Leb auf dem Eiffelturm?
Das war zumindest mal ein Wumms, ja. Also wir beide haben ja auch gesagt, wenn publizieren, dann am besten mit so einem Wumms. Und sie kamen als allerletzte, das hat ja sowieso schon so eine Spannung erzeugt. Und dann diese Performance im Stadion, Super Bowl-mäßig, auf einer Plattform in 12 Meter Höhe. Und ich finde das toll, dass sie es gewagt haben. Das ist, entspricht auch so ein bisschen immer so meiner Fantasie. Wenn ich jemanden beschreiben soll, einem Autoren beschreiben soll, wie soll dann ein ESC-Song klingen, der erfolgreich ist, würde ich immer gerne sagen, stell dir vor, dein Künstler müsste ihn auf dem Super Bowl performen. So groß muss der sein. Und nun ist die Frage, ob dieser Song von Luan, Maman, so groß ist, um dieses große Stadion noch auszufüllen.
Ja, wenn man in 12 Metern Höhe steht, möchte ich sagen, ist die Fallhöhe natürlich hoch. Was ich tatsächlich noch viel interessanter finde als die Art der Vorstellung, ist, dass dieses Lied wirklich vorher nirgends geleakt wurde. Mhm. Nicht einmal der Titel war vorher bekannt. Und das hat, also ich weiß nicht, wann das letzte Mal gelungen ist. Wirklich Respekt Frankreich, dass das funktioniert hat. Luan tritt für Frankreich an, hatte vor 11 Jahren einen Hit in Deutschland mit Avenir. Darauf kann man sich jetzt natürlich nicht ausruhen. Wie findest du denn Maman, ihren ESC-Song?
Erstmal finde ich interessant, dass sie gesagt hat, ja, Vorstellung war imposant, aber die Performance in Basel wird ganz anders. Die macht Frederik Rittmann, der auch, ja, der ist ja bekannt in der Szene, der hat ja auch Heroes zum Siegersong gemacht, ja. Und Luan hat angekündigt, ihr Staging sei poetisch und intim. Also gar nicht stadionmäßig. Mhm. Und was hattest du gefragt? Was kann Maman?
Was kann der Song?
Ja, also das Thema geht natürlich immer. Ja? Da fallen mir auf Anhieb 3, 4, 5 Songs. Da könnten wir eine Extrasendung zum Muttertag machen. Wenn der Muttertag nicht immer beim ESC wäre, könnten wir mal eine ESC-Mama-Sendung machen. Das Thema geht immer. Es ist eine Ballade, die sich steigert. Und dann ist die Frage, ob sie sich am Ende genug steigert.
Ja, ist ja schon relativ konventionell. Also es steht Frankreich drauf und es ist Frankreich drin. Und da habe ich mich dann doch auch gefragt, ist es genug, um jetzt bei einer Jury zu punkten? Denn natürlich ist das ein Song, den man jetzt eher mit Jurypunkten assoziiert als mit Zuschauerpunkten.
Hm. Habe ich Sieger-Vibes? Hast du Sieger-Vibes bei diesem Song? Ja,
nee,
wir haben ja unsere Sieger
ich nicht,
schon
weil
benannt.
Weil ich es tatsächlich sehr gewöhnlich finde.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass es, wie gesagt, also aus Gründen der Spannung, dass da noch so ein Player reinkommt. Mhm. Aber ich habe mich auch entschieden, dass Luan jetzt nicht die Siegesplayerin ist, wahrscheinlich.
Allons-y. Hier kommt Frankreich Maman von Luan.
Y'a plus d'amour. Y'a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman.
Maman.
Kinderstimme am Ende von Luan, das macht mich jedes Mal fertig. Naja, ist egal. Das war Frankreich und nach Frankreich kommen wir jetzt stilistisch zu etwas ganz anderem, nämlich zu Estland und danach zu Kroatien. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der für diese beiden Länder ein totaler Experte ist, nämlich Markus Schubert, Radiomoderator unter anderem bei der Infowelle im Norden, NDR Info. Herzlich willkommen, grüß dich.
Hallo.
Markus, du verfolgst nicht nur den ESC, sondern eben auch insbesondere diese beiden Länder so genau. Wie kommt's?
Ja, in den wilden 90er Jahren mit der Öffnung Ost- und Südosteuropas bin ich quasi in beide Länder gestolpert. In Kroatien mit Hilfslieferungen im Krieg und in Estland bin ich mit einer politischen Delegation in den Putsch gegen Gorbatschow in Moskau geraten. Panzer rückten an auf Tallinn und ich war im Parlament, als Estland am 20. August 91 die Unabhängigkeit wieder ausrief. Und mit beiden Ländern bin ich seitdem über Reisen, Städte, Landschaften, Menschen und eben auch Musik verbunden, denn im Streaming-Zeitalter kann man ja virtuell völlig teilhaben am aktuellen Musikgeschehen überall. Die Esten, wenn wir zu denen zuerst kommen, haben eine faszinierende Musiklandschaft. Avo Pärt als meistgespielter Gegenwartskomponist der Welt, Folklore mit riesigen Sängerfesten, eine Jazzszene, Dance-Tracks, Singer-Songwriter, Soul und R&B und quirliger Hip-Hop. Und dieser Szene in Tallinn, der entspringt auch Tommy Cash mit bürgerlichem Namen Thomas Tamemets, aber er ist zugleich ein absoluter Solitär.
Ja, oder ist ein Star? Also er hat ja mit seinem Song Espresso Macchiato, hören wir gleich, den Vorentscheid in Estland so haushoch gewonnen, rund 84% der Stimmen im Superfinale. Das ist ein Wahnsinn und das ist ja so deutlich, dass man sich schon fragen kann, hat es da überhaupt einen Vorentscheid gebraucht dieses Jahr? Wieso ist Tommy Cash so ein Star? Was macht der?
Also wenn man den Song hört, der nun wirklich maßgeschneidert für den ESC ist, unter dem auch Kerje mitgebastelt hat, der finnische Vizesieger und Televoting-Gewinner von vor zwei Jahren, dann beim Esti Laul, beim Vorentscheid Kinder fröhlich im Publikum mitgesungen haben, dann könnte man meinen, Cash ist eigentlich ein Wiedergänger von Caterina Valente. Der Italo-Sound ist wunderbar, der Text und sein näselnder und bewusst schlecht prononzierter Englisch und Italienisch Gerassel, das legt dann aber schon die Parodie nahe. Als Rapper liebt er übrigens auch das schlechte, unbeholfene, osteuropäisch gefärbte Englisch. Cash ist natürlich eigentlich alles andere als ein Sänger für die ganze Familie. Also seine Rap-Songs und vor allem deren Videos sind Gesamtkunstwerke einer ganz überbordenden und rücksichtslosen, schonungslosen Fantasie. Da ist er mal betrügerischer Massenguru oder er tapst in Ritterrüstung an den Pranger. Er trägt Mädchenkleider oder das Video erscheint über eine Sex-Olympiade auf YouPorn. Also alles immer Unikate, alles beispiellos, alles perfekt. Aber wie gesagt, hier hat er die Mission ESC und hat den Song ganz darauf abgestellt.
Er ist ein Exzentriker. Ich glaube, so kann man es auch sagen, oder? Jetzt ist Tommy Cash natürlich nicht nur in Estland bekannt, sondern gerade auch durch YouTube wirklich europaweit, weltweit, sag ich mal. Können wir denn so ein Wahnsinns-Televoting-Ergebnis jetzt auch international erwarten?
Ich bin eigentlich sicher, der Titel ragt heraus, er ist sofort zugänglich. Natürlich ist er ein frecher Cocktail von Klischees, eine Parodie, die Italiener aushalten müssen. Und wunschgemäß gab es ja auch Proteste von Nationalisten in Italien. Cash kam dann ins italienische Fernsehen. Im Song übrigens wird Italien nie erwähnt. Der Espresso ist ja ohnehin ein Weltkulturgut und die Mafia ist ja leider auch global aufgestellt. Cash zieht unglaublich viele Schubladen auf. Also im ersten Video vor dem Esti Laul hatte er schlicht sekundengenau eine Performance von Andy Warhol nachgestellt, der statt seinen Espressobecher damals einen Hamburger aus der Papiertüte zog und verspeiste. Manche lesen seinen blauen Anzug und die überlange rote Krawatte und den Hinweis auf Privatflieger und Mafia als Trump-Kritik. Und ich finde, zwischen Amore und Sweating kann man bei Cash den Espresso Macchiato, also schnell befleckt, auch als Sexmetapher sehen. Mal sehen, die Bühnenchoreografie, jedenfalls mit tanzenden Leibwächtern und Cashs irre Bewegungen dabei, waren urkomisch. Also alles unter Top 5 würde mich sehr wundern.
Estland Espresso Macchiato von Tommy Cash.
Mio amore, sono macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corneo. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante. Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stress, no stress. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Mit dem Kaffee sind wir durch. Jetzt kommt noch der Kuchen hinterher. Markus Schubert ist mein Gast bei dieser Nachtischplatte von ESC Update. Sprechen wir über Poison Cake, den Titel von Marco Bosniak, der zwar für Kroatien ins Rennen geht, aber selber kein Kroate ist, richtig?
Ja, Vorsicht, politisches Minenfeld. Also
ja.
Marco stammt aus Mostar, das ist in Bosnien-Herzegowina, aber die herzegowinischen Kroaten sind sowas wie Superkroaten wohl gerade, weil sie nicht zur Republik Kroatien gehören. Er hat aber auch schon als Kind im serbischen Fernsehen an einer Castingshow teilgenommen, also hat seine Publikumsbasis schon gefunden und man merkt die Ambition auch beim kroatischen Fernsehen, man will die Erfolgsserie fortsetzen. Viel Aufmerksamkeit ja vor 2 Jahren für den Anti-Putin-Punk von Let Tri, dann Platz 2 und Sieg im Televoting mit Baby Lasagne. Der tourt seitdem von Madrid bis Oslo durch Europa, auch diese Woche. Da will man noch ein größeres Stück vom Kuchen.
Der Titel, also Poison Cake, das ist ja jetzt sehr plakativ. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich auch, was soll das eigentlich? Aber einen Tag später hatte ich dann den Titel komplett im Ohr. Es ist ein Ohrwurm. Zumindest für mich ist es ein totaler Ohrwurm. Aber jetzt ist natürlich die Frage, worum geht es? Es geht ja wahrscheinlich nicht um Kuchen. Also hast du da die Metaphorik durchblickt?
Also es gibt eine nette Backe-Backe-Kuchen-Episode im Song. Klingt fast so ein bisschen wie Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. Aber in der Tat, überwiegend kommt es daher als Racheorgie. Da ist also wirklich die Lust am Vergiften, am Töten zu greifen. Aber es geht wohl eher um die Befreiung von toxischem, von Belastungen auch in Beziehungen, um seinen selbst zu stärken. Aber ja, der düstere Auftritt macht es einem nicht leicht, auf der Bühne rasch Sympathien zu sammeln. Übrigens, das etwas geschmeidigere Video, das hat die Ehefrau von Baby Lasagna gestaltet und wie schon im Vorjahr, bleibt also in der Familie.
Es ist die Markus übernehmen den ESC für Kroatien. Baby Lasagna heißt ja auch Marko Purisic, jetzt kommt eben der nächste Marco. Platz 2 letztes Jahr ist natürlich ein Brett. Wie erfolgreich kann denn jetzt der nächste Marco beim ESC werden? Glaubst du, diese Lust der Rache verfängt beim Publikum?
Also die schurkische Rolle, den rasant wechselnden Drive im Song, laute Schreie zum Schluss, wenn sozusagen das Gift zum finalen Herzrasen führt vor dem Herzstillstand. Das muss er live natürlich alles liefern und als Künstler zusammenhalten, damit der Song auf der Bühne nicht zerfällt. Im Vorentscheid war es nicht so glatt. Er hat eigentlich eine sehr faszinierende Studiostimme, ein breites Stimmregister und er ist natürlich als Typ und Gesicht attraktiv. Er muss uns da alle durch diesen fettproduzierten Song live mit durchholen, das muss ihm gelingen. Süß genug für einen guten Kuchen ist er natürlich oder wie er es jetzt gleich ausdrückt, yum yum tasty.
Es ist endlich mal wieder ein Song über Kuchen beim ESC. Das hatten wir seit 2014 nicht mehr. Ich freue mich da jetzt sehr drauf. Ganz lieben Dank, Markus, für deinen Besuch.
Sehr
und
gerne.
Jetzt nicht so viel vom Poison Cake naschen. Der Song aus Kroatien.
It's cool now in the kitchen. That happens when you're bitten. I'm stirring and stirring. Deliciously pouring. And I know you're gonna love this. A better kind of justice. I don't want it more than one last thing. A sprinkle on your sweet revenge. One last thing. A sprinkle on your sweet revenge. Made you something that I know you like. Chocolate covered sugar and spice. Tasty, tasty, yum yum. Tasty, candy colors, passionless. Take a bite of my poison cake. Yeah. Poison cake. Poison cake. Poison cake. Poison cake. Take a bite of my poison cake. Been cooking in my cauldron late. You're never ever gonna stay awake. You're going down, down, down. You thought I was a servant slave. But I'm just a serpent snake. You better genuflect and pray. You better genuflect and pray. Tingles of poison are hid in your veins. What have you done? Your words are slain as you fall down. One last thing. A sprinkle on my sweet revenge. One last thing. A sprinkle on my sweet revenge. Made you something that I know you like. Chocolate covered sugar and spice. Tasty, tasty, yum yum. Tasty, candy colors, passionless. Take a bite of my poison cake. Poison cake. Poison cake. Poison cake. It's not my fault I got carried away. I lost control when I started to bake. A dash of death. It's better to swallow. Don't be scared, you'll be buried tomorrow.
Poison.
Thomas Mohr ist wieder zurück im Studio.
Hallihallo.
Und wir müssen nochmal über Marcel Malouf sprechen. Das haben wir letztes Mal schon getan, denn er wurde ja Zweiter im schwedischen Vorentscheid. Der ESC-Gewinner von 2015 fährt nicht nach Basel. Er war aber kurz nach diesem Vorentscheid wieder in den Schlagzeilen. Erst wurde bekannt, dass er sich aktuell von seiner Frau scheiden lässt, Schauspielerin Kiara Jansson. Zwei Söhne haben die beiden auch miteinander. Und dann hat seine bald Ex-Frau auch noch schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben. Worum geht's da?
Ja, das ganze Thema ist ja ziemlich privat und wir beide haben ja überlegt, ob wir es thematisieren sollen, denn was weiß ich, die Hochzeit von Lena haben wir ja auch nicht thematisiert. Und es gibt aber zwei Aspekte oder Randaspekte, die ich für uns dann doch relevant finde. Kurz zu den Vorwürfen. Ja, die Frau hat ihm in einem Instagram-Post allerhand Vorwürfe gemacht. Da geht es um psychische und physische Gewalt, um Drogenmissbrauch, die sie ihm vorwirft. Damit will ich es auch schon belassen. Das ist ja eigentlich dann wirklich deren Privatsache. Aber erstens haben wir in der letzten Folge über ihn gesprochen. Und ich habe ihn eigentlich verteidigt, weil ich gesagt habe, nein, er wird doch da als guter Verlierer nicht seine Konkurrenten mit diesem finnischen, diese finnische Band, die wird er doch nicht gemobbt haben. Das muss man jetzt vielleicht nochmal neu betrachten, diese ganze Sache. Wir waren ja nicht dabei, kann man sich kaum zu äußern. Und den zweiten Aspekt, den ich da sehr interessant finde, über den ich mir auch schon seit einiger Zeit Gedanken mache, ist, da kann man wohl so ein bisschen mit Mental Health beim Eurovision Song Contest umschreiben. Ja, also das erste Mal, dass ich wirklich damit in Berührung gekommen bin, war bei einem Interview von Salena, von Thea und Salena bei Merci Chérie, dem österreichischen Podcast, wo sie sehr eindrucksvoll beschrieben hat und was für ein Loch sie nach dem ESC gefallen ist. Gleichzeitig kam vor einigen Tagen eine Meldung raus, dass 4 ESC-Teilnehmer vom letzten Mal anschließend eine Therapie braucht.
Also die haben zumindest sich immer so geäußert wie von wegen, nimm dir einen guten Therapeuten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich selber einen gebraucht haben, aber von denen kamen solche Bemerkungen.
Genau. Und das ist dann, wenn man sich mal so genau reinversetzt, uns selbst geht es ja schon so, dass wir nach dem ESC in so ein Loch fallen. Wie soll es dann erst jemanden gehen, der mitten in diesem Hype steht? Also das finde ich ein super spannendes Thema und ich denke, wir sollten uns im Sommer mal in einer Extra-Folge damit beschäftigen, weil das für mich jetzt ein bisschen auch immer als Nebenspur mitläuft, wenn ich mir das Ganze angucke.
Haben uns jetzt auch ein bisschen von Marcel Malouf entfernt. Aber ja, gut. Also seine Vorwürfe da mit der Gruppe Kai, die jetzt gewonnen hat, ja, wissen wir nicht. Ich habe auf jeden Fall ein paar Instagram-Reels gesehen, also wirklich mehrere, in denen auch Marcel Malouf und Kai irgendwas miteinander gemacht haben. Also ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass die sich da gegenseitig irgendwie großartig gehasst haben oder dass es auch nur von einer Seite ausgegangen ist. Aber man weiß es nicht. Jedenfalls Kai tritt in Basel an mit Barabara Bastu. Marcel Malouf hat die Vorwürfe von seiner bald Ex-Frau gegen sich zurückgewiesen. Und wir schauen jetzt nach Israel, denn das ist ja auch eins deiner Lieblingsländer beim ESC. Israel hat schon 4-mal gewonnen und dieses Jahr singt Yuval Raphael für das Land, die Gewinnerin einer Castingshow. Aber, und das werden natürlich alle internationalen Kommentatoren dieses Jahr erzählen, sie hat ja eine besondere Geschichte.
Ja, die würde ich gerne erzählen, aber lass mich, wo wir beim Thema Israel sind, einmal noch auf unsere letzte Ausgabe zurückblicken. Da erwähnte ich ja, dass der Sänger der Band Mama Gama dafür Aserbaidschan teilnimmt, Jude ist. Das ist ja auch richtig und ich sagte wohl sowas,
jüdischer Act für ein mehrheitlich muslimisches Land,
genau.
Sowas.
Das war natürlich unkorrekt, das weiß ich, hätte ich auch wissen können. Natürlich hat Can Bonomo, ja, 2012 für die Türkei teilgenommen, auch er ist Jude und auch in der Türkei gibt es eine Sichtbarkeit von jüdischem Leben beim ESC.
Genau, haben wir einen Kommentar bekommen nach unserer letzten Folge, herzlichen Dank, ihr könnt uns immer gerne schreiben, wenn euch irgendwas auffällt oder wenn ihr irgendwas gerne sagen möchtet zu ESC Update, aber jetzt reden wir über Yuval Raphael,
ja,
die ja ganz schön was erlebt hat.
Ja, und das wird natürlich auch die Geschichte sein, die alle erzählen werden. Ne? Denn Yuval Raphael besuchte zusammen mit einer Freundin das Nova Musikfestival. Das ist das von der Hamas am 7. Oktober 2023 überfallen wurde, wo der ganze Terror, der dort jetzt herrscht, seinen Anfang genommen hat. Yuval Raphael überlebte das Ganze, indem sie mehrere Stunden sich unter Leichen in einem Bunker versteckt hat.
Das ist richtig und jetzt heißt ihr Titel für Basel New Day Will Rise und mit Sicherheit ist in diesem Titel auch diese Erfahrung irgendwie verarbeitet und als ich die erste Strophe gehört habe, dachte ich, hoch, das ist ja Chanson. Und dieser vorgetragene Stil des Textes, der dann in Strophe 2 auch noch auf Französisch wechselt. Yuval Raphael hat mal in einem französischsprachigen Teil der Schweiz gewohnt, deswegen vielleicht. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich für ein Land, das nicht Frankreich heißt. Wie siehst du diesen Song jetzt für Israel?
Ja, also ich hatte die gleiche Assoziation. Das lag bestimmt daran, die Nähe zur französischen Sprache liegt daran, dass sie in Genf, glaube ich, in einer französischsprachigen Sprache teilweise aufgewachsen ist.
Genau.
Sehr ungewöhnlich, aber irgendwie scheint sich Französisch ja zur Modesprache beim ESC zu entwickeln. Alle möglichen Länder singen Teile zumindest auf Französisch. Aus Israel. Nein, wir hatten es auch schon aus Österreich. Ja, warum denn nicht? Ja.
Warum denn nicht? Wir haben sehr viel Französisch dieses Jahr, aber wenn wir es jetzt mal mit dem Vorjahressong vergleichen, mit dem Israel am Ende ja auch eine gute Platzierung gemacht hat, Hurricane, der war ja schon pompöser, der war ja schon wuchtiger, da ist New Day Will Rise für mich eher so ein solides Mittelfeld. Ist es für dich mehr?
Ja, ich bin ja noch auf der Suche nach einer Gewinnerin, die nicht aus Österreich oder aus Schweden kommt und da denkt man natürlich nach, okay, wie ist das Feld aufgestellt? Und es gibt halt viele starke Frauenballaden. Über die eine haben wir schon gesprochen, Luan. Und dann haben wir jetzt Jura aus Israel. Da würde ich auch noch Klavdia. Da würde ich noch Klavdia für Griechenland mit reinzählen.
Soemé aus der Schweiz, reden wir nächstes Mal drüber.
Soemé aus der Schweiz. Diese vier Frauen fischen im selben Punktebecken, ja. Und ob dann ausgerechnet die Israelin diejenige ist, die am meisten Punkte rausfischen wird, da zweifle ich.
Yuval Raphael jetzt mit New Day Will Rise und danach bringt uns Dr. Eurovision höchstpersönlich nach Italien. Das wird auch schön.
And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky. My colors in the gray, my only wish upon a star. Sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. The pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais. T'es l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu. Mes couleurs dans le cri, l'amour se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée. La seule chanson que mon piano peut jouer. Pain will go by, but we will stay, even if you say.
Das Sanremo Festival in Italien ist ja ein ganz besonderes Festival. Es ist schon sehr alt, es war damals in den 50ern das Vorbild für den ESC, wisst ihr sicherlich. Und es steckt einfach so viel italienische Kultur in dieser Sanremo Woche, dass es immer etwas zu diskutieren gibt. Das gibt es auch dieses Jahr und dafür ist mir Dr. Eurovision höchstpersönlich zugeschaltet. Irving Wolter, hallo.
Hallo Marcel.
Irving, wir haben uns das letzte Mal hier im Dezember gehört, da haben wir über Montenegro gesprochen. Damals war das Thema, dass der Erstplatzierte beim Vorentscheid am Ende gar nicht zum ESC fährt. Jetzt reden wir über Italien und das Ergebnis ist das gleiche. Wie kann das sein? Wir haben einen Sanremo-Gewinner, aber der fährt nicht zum ESC.
Naja, wir müssen uns vielleicht mal von dem Gedanken freimachen, dass Sanremo die Vorentscheidung Italiens zum Eurovision Song Contest ist. Das ist es nämlich definitiv nicht. Sanremo ist ja viel älter als der Eurovision Song Contest und die Italiener haben immer wieder mal den Sanremo-Sieger geschickt, dann wieder mal nicht. Und es gibt keine Regel, die sagt, dass automatisch der Gewinner zum Song Contest fährt. Der bekommt zwar die Möglichkeit, Ja zu sagen, aber der Sieger in diesem Jahr, Olli, hat sich dagegen entschieden und deswegen fährt der Zweitplatzierte.
Er hätte sich aber auch ein bisschen schneller entscheiden können, der gute Olli. Es hat ja wieder Tage gedauert. Ist es jetzt ein großer Verlust, dass wir Olli nicht in Basel haben?
Naja, das kann man aus verschiedener Perspektive sehen. Olli ist ja wirklich ein Publikumsliebling bei den Teenagern. Der hat deswegen auch Sanremo gewonnen. Die haben ja massiv für ihn angerufen. Und er hätte sicherlich auch auf europäischer Ebene eine ganze Menge jugendlicher Fans angesprochen. Den Song an sich finde ich jetzt nicht wirklich einen großen Verlust. Aber interessant ist, was dahinter steckt, dass nämlich offensichtlich für die junge italienische Musikszene der Eurovision Song Contest gar nicht so das Sprungbrett ist, wie man das immer denkt. Olli hat wohl ziemlich lange überlegt, ob er seine ausverkaufte Tournee platzen lässt, um zum Song Contest zu fahren, und hat sich dann dagegen entschieden. Und man hört auch, dass Sanremo vom Eurovision-Prozess so ein bisschen abgekoppelt werden soll, dass man vielleicht doch künftig gar nicht mehr die beiden Veranstaltungen miteinander verknüpft. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, wäre sicherlich sehr, sehr spannend. Hauptsache Italien bleibt beim Wettbewerb. Es ist jetzt also das erste Mal seit, ich meine, 2016, dass der Sanremo-Gewinner nicht beim ESC antritt. Stattdessen jetzt Lucio Corsi mit einer, ja, ich würde mal sagen, recht seichten Nummer, zumindest lange Zeit. Bin gespannt, wie du das siehst. Kann es sein, dass sein Volevo Essere un Duro vielleicht gar nicht mal so erfolgreich abschneiden wird, wie wir das ja von Italien eigentlich gewohnt sind?
Naja, der Blick in die Kristallkugel ist immer ein bisschen schwierig. Ich denke mal, in dem Starterfeld ist der Song schon, hat schon ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und Lucio Corsi sieht natürlich auch unverwechselbar aus mit seinem weiß geschminkten Gesicht, das so ein bisschen anlehnt an den frühen David Bowie. Lucio Corsi sieht sich ja auch in der Tradition der Glamrocker. Der Song hat allerdings relativ wenig von Glamrock, muss ich sagen. Aber ich meine, bei Non mi avete fatto niente haben auch alle gesagt, das wird die schlechteste Platzierung Italiens. Und dann haben sie sich ja doch in die Top Ten geschmuggelt. Warten wir es mal ab. Vielleicht kriegen wir ja auch eine ganz spektakuläre Inszenierung in Basel.
Wofür die Italiener ja eigentlich eher bekannt sind, die Inszenierungen regelmäßig zu verhauen. Ich grüße nochmal die Trampolinspringer von Marco Mengoni. Non mi avete fatto niente, das hatte natürlich auch noch so einen politischen Hintergrund, sag ich mal, damals. Volevo essere un duro, da geht's ja, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen darum, er will ein harter Hund sein, er wollte allen zeigen, was er alles kann, und das Lied endet am Ende aber damit, naja, aber ich bin ja nur Lucio, also quasi eine Reise zu sich selber, sag ich mal, für die man aber natürlich Italienisch können muss, um das zu verstehen. Dann hören wir doch mal rein in den italienischen Song Volevo essere un duro von Lucio Corsi, und direkt im Anschluss kommt der Titel für San Marino Tutta l'Italia von Gabri Ponte, und warum das extrem lustig ist, dazu gleich mehr.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. È un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere duro, che non gli importa del futuro, no. Un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazza ladra che ti ruba la fede. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Cintura bianca di giudo,
senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Non sono altro che luce.
Das ESC Update bei NDR Blue.
Mamma, stasera non ritorno, ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo. Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto. Spaghetti, vino e Padre nostro, e la gioco da ride. Va bene, ma lei sta a Parigi. I baci vietati nelle stradine nere, occhi tristi ma felici, quanti amici degli amici. E canti, ti sento tra le grida, le luci ci passano le dita, fa niente se non l'hai mai sentita. Ma con sta roba ci salta tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci ballare con un bicchiere in mano. Domani poi ci pentiamo a dirci ti amo, che qui ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Calci, la moda che fa degli stracci, cucina stellata di avanzi, beato santissimo Craxi. E quante monetine, ma i desideri son degli altri. Con le collanine d'oro sulle canottiere, le auto blu, i lampeggianti, avanti popolo avanti. E canti, ti sento tra le grida, le luci ci passano le dita. Fa niente, baby, così è la vita. E con sta roba ci salta tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci ballare con un bicchiere in mano. Domani poi ci pentiamo a dirci ti amo, che qui ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Der Song aus San Marino singt über ganz Italien, tutta l'Italia, und das hat einen Grund. Wir müssen nochmal über Sanremo sprechen, Irving. Du hast ja das Festival auch verfolgt und dabei wahrscheinlich keinen Titel häufiger gehört als diesen. Wieso?
Naja, Sanremo erfindet sich ja immer wieder neu, und in den vergangenen Jahren war ja dieses berühmte Jingle als Titelmusik von Sanremo immer so im Hinterkopf. Und in diesem Jahr wurde tatsächlich Gabri Ponte mit Tutta l'Italia ausgewählt, den offiziellen Jingle beizusteuern. Das hat aber folgenden Hintergrund: Gabri Ponte wollte eigentlich im Wettbewerb teilnehmen, aber die Sanremo-Regeln untersagen das, dass der Künstler, der antritt, am Ende gar nicht singt. Und deswegen hat Carlo Conti, der Festivalleiter, da so eine Ausweichlösung gefunden, um Gabri Ponte trotzdem in die Sendung zu holen. Ich bin gespannt, ob Gabri Ponte, wenn der jetzt für San Marino beim Song Contest teilnimmt und nicht so erfolgreich abschneidet, ob das dann im nächsten Jahr immer noch das Jingle von Sanremo ist. Weil das hat dann ja doch so einen gewissen Malus.
Ja, es hat, irgendwie hat es einen Geschmäckle, aber irgendwie ist es mal wieder ein echter Coup, den San Marino da gelandet hat, sich den Titelsong von Sanremo zu mopsen und einfach selber hinzuschicken. Wenn San Marino jetzt wiederum erfolgreich sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass man sich in Italien ein bisschen ärgert. Ist es vielleicht sogar realistisch, dass Tutta d'Italia am Ende besser abschneiden könnte als Italia?
Das ist sicherlich möglich, aber dafür muss natürlich San Marino erstmal den Sprung ins Finale schaffen. Und das ist ja manchmal, hängt das ja von vielen Faktoren ab. Gabri Ponte hat ja offensichtlich frühzeitig erkannt, dass er nicht der Sänger vor dem Herrn ist und hat dafür dann Andrea Bonomo als Stimme von Tutta d'Italia mit auf die Bühne geholt. Wie das dann nachher in der Inszenierung aussieht und ob das dann so überzeugt, das müssen wir mal dahinstellen lassen, aber für das italienische Fernsehen ist es eine Win-Win-Situation, denn die haben ja den San Marino Song Contest ja jetzt auch ins offizielle RAI-Programm geholt. Das heißt, da wurde italienweit ausgestrahlt. Insofern ist die Überlegung, man will den San Marino Song Contest als eine Art Zweit-Sanremo aufbauen. Mhm. Und egal, wie gut oder schlecht es abschneidet, also natürlich je besser, desto glücklicher sind da die Verantwortlichen. Aber es war eigentlich auch klar, dass Gabri Ponte diesen San Marino Song Contest gewinnt. Ne? So als der dann feststand, dass der da teilnimmt, da bestand eigentlich kein Zweifel mehr daran. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Bei DJs haben wir ja in der Vergangenheit immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Ne?
Ja, das sah eigentlich noch nie gut aus auf der ESC-Bühne, so eine DJ-Nummer. Auch wenn Gabri Ponte natürlich, wenn man so will, auch ein Kindheitsheld von mir ist. Er war ja damals Teil von Eiffel 65 und hat I'm Blue mitgemacht. Fantastische Nummer damals in den 90ern. Jetzt ist er eben solo unterwegs. Er singt es nicht selber. Über die Inszenierung können wir spekulieren. Das sah ja jetzt in Sanremo und auch in San Marino nicht so ganz fantastisch aus. Aber ist es nicht, jetzt lass uns einmal noch inhaltlich werden, ein bisschen komisch, Tutta l'Italia für San Marino? Und warum soll Europa ein Lied wählen, das Tutta l'Italia heißt? Da kann man sich ja wahrscheinlich auch irgendwie schwer mit identifizieren.
Ja, gut, ich finde es eigentlich ganz charmant, weil es so einen Kontrapunkt setzt zu Espresso Macchiato aus Estland. Weil die Esten spielen ja mit den ganzen italienischen Negativklischees und Gabri Ponte setzt da die ganzen Positivklischees dagegen. Da kann man ja vielleicht das ganz als Showdown auch inszenieren, welches Italien-Klischee in Europa beliebter ist.
Ja, und das richtige Italien tritt auch noch auf im ersten Semi. Also es wird ein Abend voller Amore, möchte ich sagen. Harter Schnitt und eine ganz andere Region in Europa jetzt. Ich möchte mit dir über Georgien reden und Mariam Shengelia, die singt beim ESC den Titel Freedom, hören wir gleich. Übers Inhaltliche reden wir auch gleich. Erstmal würde ich gerne mit dir über die Musik sprechen. Das ist ja eine Ballade, aber eine, die erstmal recht sperrig erscheint, richtig?
Ja, und das liegt an diesem folkloristischen Einschlag. Wir haben hier am Anfang einen 10-Achtel-Takt, wenn ich das richtig gehört habe. Das geht über in einen 6-Achtel-Takt. Und sowas finden wir in der westeuropäischen Musik so gut wie gar nicht. Das widerspricht eigentlich unseren ästhetischen Vorstellungen, macht es aber eben auch sehr spannend, weil wir dann da Einflüsse haben aus den kaukasischen Tänzen, aus der Folklore von dort und das verschmilzt dann ja auch mit einem georgischen Text, der sehr patriotisch, sehr natur- und national verbunden ist.
Genau, also Freedom ist ja tendenziell immer gut beim ESC, so wie Love and Peace, aber man muss den Text ja auch wohl ein bisschen mit Vorsicht genießen, oder? Worum geht es da?
Ja, also das ist tatsächlich tricky, weil ja, ein patriotischer Text ist ja immer schön und wenn es dann eben darum geht, die Landschaften zu loben, da haben wir in der ESC-Geschichte ja auch viele Beispiele, aber es geht eben, man darf das natürlich nicht isoliert betrachten, der georgische Fernsehsender ist nicht so regierungsfern, wie es beispielsweise die ARD ist in Deutschland und nach dem Regierungswechsel kann man sich vorstellen, dass dieser patriotische Klang eher in eine Richtung geht, der anti-europäisch, anti-westlich zu interpretieren ist. Das wird Mariam Şengül ja auch vorgeworfen. Sie hat sich in ihren sozialen Netzwerken sehr, sehr widersprüchlich geäußert. Mal pro Europa, mal pro Putin, mal für die aktuelle Regierung, mal für oder beziehungsweise gegen die Aussetzung der Beitrittsverhandlungen zur EU. Aber ich meine, es ist eine junge Frau, die vielleicht auch noch keine gefestigte politische Haltung hat.
Grundsätzlich kann man natürlich die Frage stellen, ist es jetzt, also ist es ein politisches Lied? So wie du es jetzt vorgebracht hast, eigentlich ja nicht. Und deswegen muss man eigentlich auch jetzt als EBU nicht groß darüber diskutieren, ob man es zulässt? Oder glaubst du, da gab es Diskussionen im Hintergrund oder da hätte es welche verdient gehabt?
Also ich habe tatsächlich den Test gemacht und habe einige meiner georgischen Freunde gefragt, wie empfinden sie diesen Song? Und die haben alle eigentlich gesagt, das ist eher ein patriotisches Lied, das sie jetzt dem westlichen Lager zuordnen würden. Was natürlich auch, das könnte natürlich auch der Wolf im Schafspelz sein. Letztlich ist es eine Interpretationssache. Ich habe selbst auf Mariam Şengül'yas Instagram-Account ein bisschen geguckt. Ich habe viele der Sachen, die ihr vorgeworfen werden, da gar nicht gefunden. Das kann natürlich auch sein, dass da vielleicht gezielt Stimmungsmache gegen sie gemacht wird. Letztlich ist der Song selbst, glaube ich, weniger politisch als die Diskussion, die darum geführt wird.
Dann machen wir uns jetzt selber einen Eindruck davon. Herzlichen Dank, Irving. Wir hören Sie jetzt mit Ihrem Song Freedom auf Georgisch und Englisch. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Irving. Danke.
Tschüss.
Freedom that makes life so much fun.
Thomas, ach Thomas, es gibt noch so viele ESC-Songs dieses Jahr, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das machen wir dann in 2 Wochen endlich und das sind noch sehr viele Titel tatsächlich, über die ich mich freue. Also es ist nicht die große Resterampe, das verspreche ich euch. Aber für heute ist die Zeit gleich vorbei. Wir können noch über einen Titel sprechen, nämlich C'est la vie von Claude aus den Niederlanden. Wir beide haben hier schon mal über Claude gesprochen, als er nominiert wurde. Jetzt ist sein Song draußen. Hat der deine Erwartungen erfüllt?
Ein Song auf Englisch und Französisch, also noch so ein Song mit Französisch. Also das ist ja keine Überraschung, weil Claude im Kongo geboren und aufgewachsen ist mit Französisch als Muttersprache. Das hatten wir beide ja auch schon spekuliert damals. Ne? Inhalt und Dynamik von dem Song sind sehr gefällig, sehr brav. Und das ist leider ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Er hat ja auch Rap gemacht und dynamische Popsongs. Und das hier klingt ja so ein bisschen eher wie so ein Song für so ein Junior-ESC.
Ein bisschen enttäuschend ist die sehr nette Variante, das zu formulieren. Es ist für mich, es ist wirklich die größte Enttäuschung des Jahres. Also ich habe mir so viel erhofft.
Ich habe mir so viel erhofft,
weil er auf Französisch singt, weil er singen und tanzen und performen, weil er alles kann, weil er eine Ausstrahlung hat. Und ich dachte, mit dem richtigen Song kann die Niederlande dieses Jahr gewinnen. Aber das ist nicht der richtige Song. Dieser französische Text, was ist denn das? La la la, c'est la vie. Da lachen sich die Grundschüler in Frankreich kaputt über das. Er kann das doch so viel besser. Das ist so platt und das wirkt sich auf das ganze Lied aus und ich bin regelrecht wütend, dass er damit jetzt zum ESC fährt. Bitte sag mir, dass du meine Verzweiflung nachvollziehen
kannst. Ich kann die total nachvollziehen und die Niederländer hatten wirklich mit so einem tollen Künstler, der so toll aussieht, so eine Vergangenheit hat, auch schon Charts hat, die hatten wirklich einen Ass im Ärmel damit. Damit hätten die wirklich in die Spitze vordringen können, aber diese Chance wurde von deren Seite komplett verpasst.
Bis in 2 Wochen habe ich mich vielleicht wieder gefangen. Dann hört ihr hier die 7 Songs, die uns noch fehlen. Unter anderem der des Gastgebers aus der Schweiz, aber auch die Lieder unserer Nachbarn aus Dänemark und Tschechien. Und wir gucken auf die Niederlande, aber auf die Pre-Party dort. Es ist nämlich Eurovision in Concert.
Geht schon wieder los.
Es geht schon wieder los. Nächste Woche Samstag in Amsterdam Eurovision in Concert. Wir schauen drauf, wer sich da wie verkauft hat. Und Claude ist natürlich auch dann dabei. Ihn hört ihr jetzt mit C'est la vie und uns beide hört ihr in 2 Wochen wieder am 12. April. Bis dann, au revoir.
Euch allen eine schöne Zeit bis dahin. Bye bye.
C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy. But I remember la mélodie, c'est comme ça, c'est en haut et en bas, it goes up, it goes down, and around, que sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter, 1, 2, 3, c'est là. La mélodie, c'est comme si, c'est comme ça, c'est en haut et en bas, it goes up, it goes down, and around, it around, que sera, oui, sera, me voici, me voilà, chanter, 1, 2, 3, c'est... Écoute-moi, oh maman, chantez 1, 2, 3.
de toi, c'est la vie.